Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger.
Hallo und herzlich willkommen. Wir beginnen gleich direkt mit geheimem Geheimwissen für ein besseres und auch schöneres Leben. Vor mir sitzt ein Mann, den rief ich neulich an und fragte, wie es geht. Und die Antwort war aus voller Brust: Prima. Hallo Max, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein, Utz.
Du bist Musiker und Produzent, unter anderem auch bekannt als Maxwell Smart vom Hip-Hop-Duo Smith & Smart. Schon der erste Lockdown hat eure Tour vollkommen ausgebremst und du sitzt hier im Fun-Monat November und sagst, alles prima. Was ist dein Lifehack, was ist deine Formel, dass du da dabei bleibst?
Das klingt ein bisschen sarkastisch, ne? Wenn man dann in der Situation auf einmal was gut findet oder so gut drauf ist. Ich dachte mir auch, man darf das nicht zu laut sagen. Sonst denken gleich alle, hat der im Lotto gewonnen oder ist dem alles egal oder so.
Aber du schaffst es im Alltag.
Ja, muss man ja. Also ich finde, der Alltag ist ja dazu da, dass man auch sich findet und versucht positiv nach vorne zu gucken. Und ich glaube, je schlechter es aussieht, desto mehr ist man gefordert, auch positiv zu denken und demütig zu sein und dankbar zu sein, dass noch warmes Wasser aus der Leitung fließt.
Okay, wie du dich mit viel positiver Energie und überhaupt generell mit viel Energie, man muss sagen, seit Jahrzehnten durch die Musikwelt tankst, wieso der Energiemix deine Beziehung mit deinem langjährigen musikalischen Partner funktioniert, darüber und über eure Erlebnisse auf Hochzeiten und auf Swingerpartys sprechen wir hier noch. In unserer Geschichte der Woche, da lernen wir heute Elna kennen. Elna ist eine Frau und gleichzeitig ist sie Ehemann und Papa von zwei Töchtern. Und zwischen diesen Rollen ist Elna hin und her gerissen.
Ja, also da habe ich gemerkt, okay, ich kann nicht in Erfurt bleiben, ich muss gehen. Der letzte Zug fuhr um 11 oder 11:30 und ich bin zum Bahnhof, einen Zug nach Halle gefahren, habe bloß geheult. Weil ich dachte, jetzt habe ich meine Töchter erstmal ein Stück verloren.
Unsere Geschichte der Woche erzählt von Elna, von ihr hören wir hier später mehr. Der Musiker und Produzent Maxwell Smart ist heute hier zu Gast bei Plus 1. Ich freue mich sehr. Maxwell Smart ist dein Künstlername. Eigentlich heißt du bürgerlich Maximilian Max Ernst.
Mhm, richtig.
Max Ernst.
Kennt man irgendwoher.
Hatten deine Eltern da ein bisschen auch einen großen Künstler mit auf den Weg geschickt bei der Namensgebung?
Ich denke schon. Also meine Eltern oder mein Elternhaus ist schon so ein bisschen künstleraffin. Die sind schon immer auch Malerei interessiert gewesen und ja, kann man schon so sagen, dass man so aus einem akademisch-künstlerischen Haushalt kommt und ich glaube, das ist dann schon so vielleicht eine Mischung aus Ansporn und Spaß und Ironie gewesen, ach, wir heißen Ernst mit Nachnamen, dann können wir doch unseren Sohn Maximilian nennen. Ich glaube, das versteht auch keiner. Also ich hatte halt Kunstleistungskurs, habe ich mir dann großkotzig mir vorgenommen und ich weiß, dass ich dann meine erste Berührung mit dem Namen hatte, dass meine Lehrerin immer sagte, Max Ernst, von Ihnen muss mehr kommen.
Insofern war es auch ein bisschen Druck.
Ja, man muss das dann halt für sich benutzen. Ne? Also ich fand das ja trotzdem interessant. Also ich glaube, meine Oma hat mir immer erzählt, dass als Max Ernst, ein Maler, der hat noch gelebt so in den 60er, 70er Jahren, wenn die dann auf einer Party war oder in den 70er Jahren, als sie schon geboren war, dann hat die gesagt, Max Ernst ist hier, Max Ernst ist hier. Und alle haben sich umgedreht und meinte, da unten läuft er. Und das war ich dann halt, der irgendwie so da rumgekrabbelt ist. Also irgendwie hatten sie alle schon ihren Spaß und alle hatten es schön in der Familie. Und ich habe da auch irgendwie jetzt niemals drunter gelitten. Nee, ganz im Gegenteil.
Und irgendwann wurdest du Maxwell Smart. Den Namen hat dir mal ein Türsteher in einem Club verpasst. Da hast du als DJ aufgelegt. Du hast früh angefangen, in den 90ern schon mit Hip-Hop. Mhm. Es gibt eine musikalische Verbindung, die besonders intensiv ist und auch schon lange hält in deinem Leben und das ist die zu deinem Partner Rick alias Robert Smith. Mhm. Zusammen seid ihr seit Anfang der 2000er Smith and Smart. Wärt ihr in der Ehe, wäre die Silberhochzeit nicht so wahnsinnig weit entfernt, ungefähr 5 Jahre.
Richtig, wir haben jetzt unser 20-jähriges Jubiläum.
Wie führt man eine erfolgreiche Musikerehe so lange Zeit?
Ich glaube, das ist so wie in einer normalen Ehe. Man muss sich immer wieder Platz lassen, dass man sich zuhört, dass man sich gegenseitig noch überrascht, also dass man immer irgendwie ein gutes Puzzle ist, dass man dass zwei Teile immer gut zusammenpassen und einfach lebendig bleibt, zusammen wachsen kann und auch es schafft, naiv zu bleiben, ist, glaube ich, auch nicht verkehrt.
Und ihr, als ihr euch kennengelernt habt, da warst du schon eigentlich viel mit Musik beschäftigt, hattest auch andere Richtungen ausprobiert. Er war gerade mal 19 und du kamst aus West-Berlin, er kam aus Ost-Berlin und irgendwie habt ihr einander etwas gefunden. Wie ging das los bei euch? Ich glaube, du bist bei seinen Eltern auch aufgeschlagen, das war wie
richtig.
So ein, mein Freund kommt zu Gast.
Ja, das war so ein bisschen so der Klassenfeind, also zu der Zeit noch, also es war jetzt 2001 oder so, aber es war halt im tiefsten Mahlsdorf, im wunderschönen Mahlsdorf in Ostberlin. Und da kommt der Westberliner, mein Kollege war damals 19 Jahre alt, ich schon 9 Jahre älter, also ich war 28, er war 19. Und dann bin ich da, habe ich bei ihm geklingelt, weil er halt bei ihm im Keller halt proben konnten. Und die Eltern haben dann so die Tür aufgemacht und es war halt schon so ein bisschen so, was ist denn er denn jetzt hier irgendwie, dieser Typ da aus Kreuzberg, was ist das denn jetzt? Und ja, so prallten da schon eigentlich Welten aufeinander. Auf der anderen Seite war es halt auch so eine wunderschön voneinander zu lernen. Und also ich würde niemals jetzt auch was Negatives über die Eltern von Rick sagen, ganz im Gegenteil. Es ist ja total schön, dann sowas kennenzulernen und auch Barrieren zu brechen und halt auch zu sehen, so viel unterschiedlich sind wir gar nicht, aber sind natürlich von einer unterschiedlichen Zeit auch geprägt, ja.
Und du warst in dieser Zeit so ein bisschen auch desillusioniert und hast mit ihm so eine Art neuen Schwung gefunden, hatte ich mal begriffen bei dir.
Ja, genau, man muss so sagen, so Jahr 2000 war ja so, da gab es ja schon diesen ersten Hype, gerade in dem Hip-Hop, da wurde ja zum ersten Mal Hip-Hop auch schon Richtung Popmusik geschoben, also es wurde sehr viel gesigned und so Leute wie Oli P. und so tauchten auf einmal in den Charts auf und andere widerliche Sachen oder Sachen, die uns halt nicht so zugesagt haben. Und man hatte man schon das erste Mal so ein bisschen die Schnauze voll. Also ich hatte schon das erste Mal so ein bisschen die Schnauze voll. Ich hatte schon mal einen Plattenvertrag und man hatte dann halt so diese ersten Angebote von Universal und hier für 10.000 Mark damals noch und dann muss der Song so und so klingen und dann wird es auch ein Hit. Ne? Also diese ganzen Prozedere und ich mich einfach verweigert habe. Ich so, nee, ich mache Musik wegen mir, weil ich bestimme, wie ich das will und nicht ihr und wollte nicht irgendwie das und das irgendwo reingedrückt werden und habe diese ganzen Erfahrungen gemacht, die auch einfach dazugehören. Ja, Musik machen ist ja nicht immer nur Happy Sunshine und Tralala und irgendwie Alkohol, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Es ist auch Plattenvertrag, Dealen und Kompromisse machen. Und das kann auch manchmal sehr, sehr wehtun und hart sein. Und diese ganzen Erfahrungen habe ich irgendwie schon mal gemacht und auch so das erste Mal in meinem Leben zur Musik schon mal so ein bisschen oder vom Musikbusiness schon mal so ein bisschen die Schnauze voll gehabt. Mhm. So zu dem Zeitpunkt. Und Rick mit 19 hat auch schon aufgelegt, aber war halt zu dem Projekt noch völlig unbehaftet von diesem Ganzen, kannte eigentlich so das nur aus dem Fernsehen oder dachte halt so, oh cool, wir spielen mit Blumentopf zusammen, oh ich habe alle Platten von denen zu Hause, so, das ist ja das Allergeilste.
Na Max, wie fühlt sich das an? Das ist ein paar Jahre her, live mit Shit von einem Konzert hier in Berlin. Letzter Song von Smith & Smart an diesem Abend. Und das ist nicht so eine gute Aufnahme, aber ihr habt da so wahnsinnig losgelegt. Ihr habt geschwitzt und getanzt und seid gesprungen. Du hast eine total bescheuerte Brille auf. Aber es war alles völlig egal. Okay. Sind das so diese Momente, die man gerade als Live-Musiker vermisst? Oder?
Ja, schon. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist Festsaal Kreuzberg auch gewesen. Kommt natürlich noch hinzu, der ist ja, also abgebrannt. Der alte noch, der abgebrannte, so, da kommen natürlich dann auch Erinnerungen hoch. Ja, also Musik ist ein Zeitspeicher und so ein Live-Mitschnitt ist ein Zeitspeicher. Da steckt ja so viel drin, diese ganzen Erinnerungen, die kommen dann wieder hoch und sind gegenwärtig. Ich finde es immer wichtig, dass man das so, für mich, also ich kann das hören, aber ich muss das nicht zu nostalgisch finden, weißt du, das ist ja trotzdem noch irgendwie Teil eines Lebens, das ist wertvoll, Aufnahmen. Also wenn man daran dann noch beteiligt war bei so einem Live-Mitschnitt, natürlich umso spannender.
Mhm. Klar. Ihr seid noch und nöcher getourt und häufiger mal auch gerne in besonderen Umständen oder an besonderen Orten. Vor ein paar Tagen habt ihr hier in einem Schaufenster in Berlin gespielt. Ihr habt bei minus 20 Grad mal im Schnee performt, von einer Damentoilette im Club, in der Kirche, in einem Schwimmbad. Einen Gig hattet ihr auf einer Hochzeit und da hattet ihr mehr mit zu tun, als dir am Anfang klar war.
Ja, das ist richtig. Also wir hatten ein Konzert, das war in Dortmund. Das ist viele, viele Jahre her und dann war nach so einem Song, ein Song, der hört dann auf, was machst du in deiner Freizeit? Das wird dann so als Freestyle weitergenommen, dass ich, also Freestyle improvisiert, so rappe über, was denn die Leute im Publikum in ihrer Freizeit machen. Das heißt, ich frage dann so kurz die Leute, was sie im Publikum in ihrer Freizeit machen. Dann steht vorne ganz links eine Frau, die sagt, ah, ich lese gerne Bücher. Dann machst du so, okay, dann machst du Bücher, bla bla bla, Freestyle. Dann kommt dann irgendeiner, der surft gerne und der andere hört Mucke und der andere geht ins Kino. Und dann ganz rechts stand ein Mann. Und was machst du so gerne? Ja, ich lese gerne Bücher. Und dann habe ich gesagt, ey, da auf der anderen Seite der Bühne da vorne steht eine Frau. Vielleicht könntet ihr euch mal zusammenstellen und ein Buch lesen. Eins eigentlich auch so, voll witzig. Aber so im Nachhinein war ich dann der Kai Pflaume von den beiden, weil die beiden haben sich kennengelernt, sie kannten sich nicht und haben 3 Jahre später geheiratet.
ihr habt dann irgendwann auf dieser Hochzeit gestanden
und, wir haben
und das realisiert erst, dass das so war.
Genau, und dann erst realisiert, als der Bräutigam auf der Bühne stand, wir haben dann auf der Hochzeit gespielt und diese Geschichte erzählt, wie sie sich kennengelernt hatten. Ich wusste, dass sie auf dem Smith & Smart Konzert zusammengekommen sind, aber ich wusste nicht, dass ich sie so zusammengeführt habe, dass sie sie kennengelernt haben. Also dass ich wirklich dann so Amors Pfeil oder sie auf den Weg geschickt habe, wenn man es jetzt übertrieben sagen darf, gerührt. Also das sind halt Sachen, so, die vergisst du dann wirklich dein Leben nicht und ja, die kann ich dann auch meinen Enkelkindern erzählen, irgendwann mal unter dem Weihnachtsbaum, wenn sie das noch wissen wollen.
Wenn ich meinen Enkelkindern erzählen muss, wie wir uns kennengelernt haben, dann war das auf einem Schulhof oder auf mehreren Schulhöfen in Berlin und Brandenburg sind wir durch die Gegend getourt und haben vor Schulklassen, also ihr habt vor Schulklassen aufgelegt, ich war der Mensch vom Radio, der da irgendwie auch...
Du hast die Kinder beruhigt oder die Lehrer.
Und ihr musstet da irgendwie Gas geben, bis dann der halbe Schulhof gewippt hat. Das ist schon eine ganze Weile her und ich hatte da ein, sagen wir mal, vorgezogenes Alterungserlebnis, weil ich nämlich, nachdem wir dann so einen Gig hatten, in der Nebenstraße stand und eine Zigarette anhatte und dann kam einer der Schüler, der uns vorher schon gesehen hat, vorbei und meinte, warum rauchen Sie? Und dieses Sie war schon die Höchststrafe, weil ich gefühlt 2 Jahre älter war, es waren wahrscheinlich 12 in Wirklichkeit und auch, dass ich sozusagen vom Zeitgeist des Nichtrauchens überholt worden bin. Gibt es nicht auch für dich Momente, wo du vorne auf der Bühne stehst und das Gefühl hast, okay, du könntest mein Sohn sein?
Ja, gibt's, ja, klar. Mittlerweile ist das ja eigentlich sogar schön, weil wir machen ja dann irgendwann auch, unser Publikum, weißt du, so man wird älter und das Publikum wird ja auch älter, aber die Leute gehen ja dann auch irgendwann, kennst du ja selber, mit 30, 40, 50 gehst du ja auch nicht mehr jedes Wochenende feiern oder ständig irgendwo weg. Also wenn ich zum Beispiel neulich ist jetzt auch schon wieder länger her, also dieses Jahr war es nicht, ein Ehepaar nach dem Konzert meinte und so, ja, wir sind jetzt das erste Mal, seit unser Kind geboren ist, ne, kennst du ja, wenn ein Kind geboren ist, dann ist man ja in so einer Blase erstmal ein Jahr lang und geht sowieso nie weg. Und wir haben zum ersten Mal einen Babysitter organisiert und wir sind zum ersten Mal, seit unser Kind geboren ist, das war schon anderthalb oder keine Ahnung, mal wieder weggegangen. Also das fand ich ja so ein schönes Kompliment, ne, dass die dann ausgerechnet nichts Besseres zu tun haben, auf ein Konzert von uns zu gehen und sich extra einen Babysitter gesucht haben, also was sie sich für einen Aufwand gemacht haben. Und das ist sehr schön, aber genauso schön ist es auch, wenn dann junge Leute kommen, wenn dann ein 18-Jähriger, ein 17-Jähriger kommt, die wollen natürlich als allererstes eigentlich immer erstmal wissen, wie alt bist denn du oder wie alt sind sie
denn? Aber sie also, kommt auch schon.
Ja, natürlich, wie alt sind sie denn?
Wie geht deine Tochter damit?
Du kannst 2 Stunden rocken und danach bist du immer noch sie. Also.
Oh je. Aber okay. Aber wie geht deine Tochter damit um? Die ist jetzt, glaube ich, so ungefähr 8, ne?
7, ja.
Das Papa ist MC. Ist das schon Thema?
Ja, cool, die war ja auch cool. Schon dabei. Die war auch schon auf der Bühne. Wir waren, letztes Jahr waren wir auf dem Straßenmusikfestival Baskers in Bern. Ein ganz großes Straßenmusikfestival. Da spielt sie jeden Tag 3 Konzerte an unterschiedlichen Orten. Über 6 Tage. Da war sie komplett mit dabei, weil die Konzerte waren ja eher so tagsüber bis in den Abend hinein. Und sie war auch schon wir sind mal zelten gegangen auf dem Festival. Und da ich nicht so ein Zelten-Fan bin und die Tochter möchte unbedingt mal zelten, sind wir halt gezeltet auf dem Festival, wo wir selber um 18 Uhr gespielt haben. Das heißt, da war sie dann auf der Bühne auch mit dabei. Die ist auf die Bühne gekommen, hat einen Purzelbaum gemacht. Dann hat das ganze Publikum Purzelbaum gemacht. Also die ist eigentlich so... Ich glaube, für die ist das ganz normal.
Und das wird von der Szene oder dem Publikum, dann ist der ist halt Papa, auch wenn der nach dem Gig irgendwie nach Hause geht, weil die Schule früh anfängt. Das ist okay.
Das war bis jetzt eigentlich immer alles gar kein Problem. Es wird ja dann sogar eher gefeiert. Also so, ich meine, dann kann die Musik noch so blöd sein. Aber wenn da ein Kind kommt und auf der Bühne einen Purzelbaum macht, da kannst du ja machen, was du willst. Hat die dich auf jeden Fall an die Wand gerockt.
Der Musiker und Produzent Max Ernst ist hier heute mein Gast bei Plus Eins.
Und sonst so?
Mein Ding in diesem Jahr. Heute.
Mein Name ist Olli, ich bin vor kurzem 50 Jahre alt geworden, war ungefähr mein halbes Leben lang Tourmanager und lebe seit circa 10 Jahren mit Multipler Sklerose. Mein Job war es, als Tourmanager Bands und Künstler auf Tournee zu begleiten und den Tagesablauf zu planen. Nach der Diagnose war ziemlich schnell klar, dass ich das Touren so nicht mehr machen werde. Die MS schränkt mich natürlich in meinem alltäglichen Leben ein. Ich bin auf einen Rollstuhl angewiesen, brauche eigentlich, sobald ich die Wohnung verlasse, Assistenz. Dieses Jahr habe ich entschieden, dass ein Pflegedienst kommt und mir bei der Körperpflege hilft. Die Entscheidung an sich ist mir nicht schwer gefallen. Es ist dann bloß das Wissen, dass es kein Zurück gibt, zu dem, wie es vorher war. Also, dass das eine Entscheidung für den Rest des Lebens ist. Ab jetzt kommt ein Pflegedienst in meine Bude, zu mir nach Hause. Das ist der Unterschied, dass man dann natürlich auch jemanden sehr nah an sich ranlässt. ranlassen muss. Damit habe ich kein Problem. Also ich sehe das eher so auf der medizinischen Ebene. Ich möchte nicht, dass ich mich selbst definiere über meine Einschränkungen, über meine Erkrankung, sondern über die Sachen, die ich letztendlich in diesem Fall in meiner Freizeit tue, die ich vorher beruflich getan habe. Aus meiner Zeit als Tourmanager ist die Band Cursive übrig geblieben, von ganz am Anfang bis ganz zum Schluss. Und daraus ist eine Freundschaft geworden, dass wir immer noch Projekte zusammen machen, wie zum Beispiel dieses Jahr das Veröffentlichen der Jubiläums-EP. Die Platte hängt hinter mir an der Wand, eingerahmt. Es gibt eine Songzeile, die ich für so wahr halte, dass ich sie mir habe tätowieren lassen. This is your last dance. Fuck standing still. Das ist dein letzter Tanz, also warum solltest du stillstehen?
Sagen wir doch mal so, es gab schon mal eine Zeit, die mehr Anlässe bot, um ungefragt mit Konfetti zum Beispiel um sich zu werfen. Mal reduziert gefragt, wohin mit der negativen Energie, die sich derzeit doch hier und da mal ansammelt.
Plus eins. Die Antwort.
Am Telefon haben wir jetzt die Autorin und Journalistin Elke Schmitter. Hallo Frau Schmitter.
Hallo.
Wir befragen Sie ja gerne,
gehen
wenn
Sie
es...
Gehen Sie mir mal aus der Leitung, ich habe total schlechte Laune.
Wie bitte? Ja, so macht man das. Am besten gar nicht
das
angehen.
Das nervt doch total. Das nervt doch echt total. Und schon haben Sie gute Laune.
Wenn Sie den Kontrapunkt setzen...
Ja.
Ach, Sie meinen einfach...
Ich finde, es kann wahnsinnig entlastend sein, wenn jemand noch schlechtere Laune hat.
Ach nee.
Das stimmt, das kann jemand für jemand anders leiden, so, ja.
Ja, und dann muss man ja auch sagen, also wirklich, jetzt mal ganz ernst.
Ja. Also Moment, die hauen mich ja jetzt gerade voll aus der Bahn. Ich möchte es nochmal ganz klar sagen, wir fragen uns hier gerade, wie wir tatsächlich, wie wir zwischenmenschlich negative Energie verhandeln können in Zeiten, in denen es ein bisschen zu viel davon gibt. Und Sie haben mich sozusagen direkt live an die Hand genommen, es zu erleben. Und jetzt habe ich Sie unterbrochen, bitte, Entschuldigung.
Was Sie erlebt haben, war doch, es gibt das Gefühl von Entlastung. Wenn jemand noch schlechter gelaunt ist als man selbst, fühlt man sich gleich schon mal besser. Das ist das eine. Es ist ja immer die Frage, zieht man sich das an? Und ich finde, die Frage ist einerseits berechtigt und andererseits ist sie aber auch mit Verlaub unsinnig. Es geht ja immer um zwei, mindestens um zwei. Und es geht immer um die Frage, wer redet zu wem, in welcher Situation und was macht das sozusagen, was löst es bei dem anderen eigentlich aus? Und ich habe einen Freund, der ist gelernter Wiener, der kann sich wahnsinnig gut beklagen. So lustig, so pointiert, der kann so die Welt hassen, der kann so schimpfen. Das macht einen solchen Spaß, ihm zuzuhören. Das ist ein großes Vergnügen und es ist Teil unserer Freundschaft, dass ich ihm dabei zuhöre, wie er sich extrem unterhaltsam über die Welt beklagt.
Oh Max, ich fühle mich ganz doll gerade an dich erinnert, ehrlich gesagt, weil das kannst du, glaube ich, auch super. Dass ja, du das wie ein Rohrspatz und ohne Punkt und Komma, oder? Ist das?
Also absolut, so wie die Elke. Also so wie ich, wie das Elke gerade schön gesagt hat über ihren Kollegen, so ist das halt tatsächlich mit meinem Bandkollegen, wenn wir im Auto sitzen und der fährt nämlich eigentlich meistens, weil ich keinen Führerschein habe, und dann fahren wir 7 oder 8 Stunden auf der Autobahn und ich kann mich stundenlang über alles aufregen, auf diese ganzen Welt, auf diese ganzen Autos, auf den ganzen Mist, auf dieses Konzert, auf das Publikum, auf den Sound, auf den ganzen Mist, genau,
ja,
auf diese ganze Scheiße.
Ehrlich, ja.
Und Rick sitzt die ganze Zeit daneben und fühlt sich sowas von unterhalten und ist so glücklich und meint, es macht so viel Spaß, mit dir Auto zu fahren, wo ich das immer gar nicht verstehe, weil sie, und ich finde das alles zum Kotzen. Aber ich merke natürlich dann schon, es ist eine Win-Win-Situation. Er fühlt sich unterhalten und es ist kurzweilig und ich kann halt irgendwie mein Zeug loswerden. Wenn ich jetzt da sitzen würde und würde gar nichts sagen, dann fresse ich das ja in mich hinein.
Ja, und das ist atmosphärisch oft viel schlechter.
Ja,
und
genau.
Ich glaube, dass es ist eben ein Beziehungsgeschehen. So, das bedeutet, die Frage ist ja auch, klagt man in der Beziehung oder klagt man die Beziehung an oder klagt man quasi extern? Also der gelernte Wiener klagt sozusagen überhaupt. Das muss ich nicht persönlich nehmen. Wenn ich aber in einer Beziehung bin, die vielleicht sowieso gerade ein bisschen belastet ist, egal was für eine Art von Beziehung, und jemand anders ist kommt sozusagen negativ gestimmt und ich merke das und ich beziehe das unter Umständen auf mich selbst, oder auf die, dann kann es natürlich sofort eine Belastung werden. Dann muss ich zurückfragen. Aber eine Beschwerde kann ja auch weiterführen, kann ja auch konstruktiv sein. Also wirklich zu verstehen, was mir oft schwerfällt, was jemand anders eigentlich beispielsweise derzeit ängstigt. Ja? Das ist zum Beispiel Angst und Ärger sind ja auch nicht fair verteilte Gefühle. Aber wirklich zu verstehen, was jemanden anderes umtreibt, ohne das abzuwehren, kann wahnsinnig beglückend, glaube ich, für beide sein. Etwas pathetisch gesprochen. Ich glaube nicht, dass es Regeln gibt. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Auch der größte, tollste Grandler braucht ein Gefühl dafür, ob das jetzt gerade passt. Und was sich wahrscheinlich am schlechtesten verträgt, sind Trauer und Wut oder Trauer und Zorn. Das kann schon ganz übel kommen. Da muss man einfach ein Gefühl dafür haben, ob das jetzt gerade geht. Und natürlich hat man das selber, wenn man von Wut angetrieben ist oder sich gerade geärgert hat oder frustriert ist, eigentlich auch nicht. Und ich glaube aber, dass man es eigentlich auch sofort weiß, ob das dem anderen, ob man da jetzt einfach nur, ja, wie Sie am Anfang gefragt haben, irgendwas abladen will. Und dann sollte man es vielleicht nicht machen.
Also müssen wir da auf jeden Fall noch drunter schreiben, am Ende ist es immer eine Frage von Empathie oder Absprache.
Ja, oder vom Kontext. Und sonst sind vielleicht wirklich 10 Liegestütze besser.
Vielen Dank.
Danach.
Ja, da hat man keine Luft mehr und das ist sowieso alles in Ordnung.
Vielen Dank, sage ich, an die Autorin und Journalistin Elke Schmitter. Grantig begrüßen wir Sie hier gerne wieder, jederzeit. Und wenn Sie da draußen nicht nörgeln, sondern Fragen haben oder nörgelnde Fragen oder nörgelnde Fragen stellen möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Nachricht an +1@deutschlandradio.de. Die besprechen wir hier gerne bei Die Antwort. Lieber Max, ich empfehle dir eine entspannte Sitzhaltung, aber nicht wegdämmern oder so. Ich brauche dich jetzt gleich für spontane Nachfragen. Ja. Also Aufmerksamkeit ist gefragt. Wir nehmen uns jetzt hier aber ein bisschen Zeit für unsere Geschichte der Woche bei +1 und wir sagen Hallo zu Jana Münkel, die gerade ins Studio neben angekommen ist. Hallo Jana.
Hi.
Freut mich sehr, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns hier im Haus, sind wir uns schon mal begegnet. Es ist allerdings eine Weile her. Du arbeitest bei Deutschlandfunk Kultur auch unter anderem bei Studio 9 oder bei Fazit. Kommst du gut durch die Zeit? Geht's dir gut?
Ja, ach auf jeden Fall. War schon mal in Quarantäne, bin jetzt wieder raus und alles gut.
Okay, die Geschichte kann wahrscheinlich fast jeder mittlerweile irgendwie erzählen. Du bist wahnsinnig aktiv, vielseitig, umtriebig als Journalistin und auch preisgekrönt. Ich darf an dieser Stelle dir nochmal direkt gratulieren. Letztes Jahr hast du 2 Journalistenpreise mit anderen Menschen zusammen gewonnen. Da ging es bei der Recherche um Datenhandel. Heute geht es in eine ganz andere Richtung. Gibt es sowas wie Lieblingsthemen, die du hast, oder bist du da ganz breit und offen aufgestellt?
Also ich arbeite viel tagesaktuell, da ist tatsächlich so eine große Bandbreite dabei, aber ich mag es auch ganz besonders, so persönliche Geschichten zu erzählen. Also wenn sich Menschen öffnen und das eben nicht nur so ein kurzes, 5-minütiges Interview ist, wo es dann um einen O-Ton geht, sondern ich mag sehr zu verstehen, warum Menschen so handeln, wie sie handeln und was sie antreibt zum Beispiel. Und da in diesem Spektrum beschäftige ich mich viel dann so mit feministischen Themen und mit sozialpolitischen Themen. Und so bin ich dann auf Elna auch gekommen, meine Protagonistin in dieser Geschichte.
Wie hast du die kennengelernt?
Die habe ich über eine Trans-Beratungsstelle kennengelernt. Also ich habe eine Beratungsstelle in Halle kontaktiert, weil mich das Thema interessiert hat. Und dann hat sich Elna bei mir gemeldet. Und sie ist eigentlich, das hat sie auch direkt zu Anfang gesagt, überhaupt nicht die Person, die sich so ins Zentrum stellt oder die irgendwie Lust hat, so voll im Mittelpunkt zu stehen. Und ihr war aber trotzdem wichtig, dass die Öffentlichkeit mehr erfährt, wie geht es Trans-Menschen in Deutschland, in der Welt. Und das erste Mal haben wir uns dann 2018 in Halle getroffen, in einem Restaurant, haben wir uns verabredet und dann habe ich sie eben fast 2 Jahre begleitet.
2 Jahre. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz einordnen, was genau bedeutet Trans?
Trans-Menschen, das sind Menschen, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das ihr Körper bei der Geburt hat. Und das bedeutet eben sowas wie nicht das Geschlecht sein, das dir bei der Geburt zugewiesen wird. Und Da ist ganz wichtig, das wird nämlich ziemlich oft vermischt, das ist, also trans sein, das ist keine sexuelle Orientierung. Also man ist nicht trans, also trans sein ist nicht sowas wie Homosexualität oder Heterosexualität zum Beispiel, sondern trans Menschen können eben genauso wie alle anderen auch heterosexuell, homosexuell, bisexuell sein. Also das hat nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun.
Und deine Protagonistin Elna, die ist Transfrau, das heißt, sie wurde mit einem männlichen Körper geboren, fühlt sich aber als Frau.
Genau. Und genau dieser Konflikt, also dass das Außen, was eben auch Menschen außen wahrnehmen, eben nicht mit diesem Innen übereinstimmt, das hat ja auch ganz viel so mit Rollenverständnis und Identität zu tun. Und darum geht es heute eben auch in unserer Geschichte, weil Elna lebt zwar inzwischen das Frausein und hat eben jetzt auch einen weiblichen Vornamen, Elna, aber eine lange Zeit in ihrem Leben war sie vor allem Ehemann und Vater.
Ich habe es nicht gelebt, ne? Also weil mir das Vatersein auch ganz, ganz wichtig war. Ne? Und ich damals auch gesagt habe, ich meine, wie soll ich als großer, wie ich als Mann aussah, jetzt in eine andere Geschlechtsrolle gehen? In dieser Familiensituation war es für mich eigentlich unvorstellbar. Ne?
Ja, und heute ist Elna Mitte 50. Sie wohnt in Halle an der Saale, ist so 1,90 groß, hat ein ziemlich breites Kreuz und ihre Haare, die trägt sie so halblang und rot gefärbt. Also vielleicht gut, um zu wissen, wie sie so aussieht. Mhm. Und sie hat auch schon so beginnende Geheimratsecken und trägt manchmal auch eine Perücke. Und es gefällt ihr ganz gut, mit so verschiedenen Frisuren rum zu experimentieren. Und so richtig öffentlich als Elna, also als Frau, lebt sie eigentlich erst seit 4 Jahren. Und bis dahin war sie, ich habe es schon angedeutet, für alle eben vor allem Vater von 2 Töchtern und Ehemann. Und über die Transmenschen und eben die vielen Hürden, die Transmenschen überwinden müssen, wurde in meiner Wahrnehmung eigentlich schon relativ viel berichtet. Aber ich habe den Eindruck, dass ein Aspekt immer so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und das ist der auf die Angehörigen und die WegbegleiterInnen. Also der Blick wirklich auf das große Ganze, weil natürlich ein Transmensch auch in Beziehungen lebt. So. Und deshalb geht es eben heute um Elna, natürlich um Elna, aber auch um ihre Familie. Und ich habe mich gefragt, wie Elnas Familie diese Veränderung wahrgenommen hat und wie sich Elnas Beziehungen auf dem Weg zur Frau verändert haben.
Wo und wie fängt diese Geschichte an, die du uns erzählst?
Ja, schon in Elnas Kindheit. Da merkt sie nämlich schon, dass sie sich eigentlich weiblich fühlt.
Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich, glaube ich, 9 Jahre. Meine Mutter hatte so abgelegte Sachen bei mir im Kinderzimmer, war so extra abgetrennt mit dem Vorhang. Und da hatte sie aus den 50er Jahren so einen karierten BH, also im Prinzip so ein Bikini gehabt. Ne? Und den hatte ich dann nachts angezogen, weil ich mich einfach da wohlfühlte, ne? Und dann kamen meine Eltern und wollten mir Gute Nacht sagen. Also ich weiß noch genau, wie ich da lag und Panik hatte. Die Decke hochgezogen hatte und nur keine Umarmung, dass sie irgendwas merken.
Elna spürt schon als Kind diesen Zwiespalt, der sie noch ganz, ganz lang begleiten wird. Also einerseits ist da dieses Bedürfnis, weiblich zu sein und auch äußerlich in eine weibliche Rolle zu schlüpfen, eben mit diesem karierten BH zum Beispiel. Mhm. Und andererseits ist da so ein ganz großes Gefühl von Scham schon ganz früh. Also das Gefühl, was Verbotenes zu tun. Und ja, auch heute ist es für Transmenschen ja noch schwer, akzeptiert zu werden oder eben vor sich selbst auch erstmal klar zu kriegen, okay, ich bin trans. Aber in der Zeit, in der Elna aufwächst, ist das nochmal eine andere Situation. Sie ist nämlich Jahrgang 65 und verbringt ihre Kindheit in den 70ern, 80ern in der DDR in der Nähe von Halle. Und damals ist das Transsein eben noch weniger Thema, eben schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Und das ist sicher auch ein Grund, warum Elna ihren Fragen und Gefühlen auch als Teenager und junge Erwachsene nicht so richtig bewusst nachgeht. Also stattdessen führt sie eben nach außen ein Leben als Mann. Und außerdem hat Elna dann noch ein anderes großes Bedürfnis, nämlich eine Familie zu gründen und Kinder zu haben. Und dieser Wunsch, der wird wahr. Sie lernt Anfang der 90er Susanne kennen. Elna selber ist da 26 und sie fängt gerade nach einer Ausbildung nochmal ein Studium an. Und Susanne und Elna werden ein Paar und die erste Tochter bekommen sie 1995 und 1998, 3 Jahre später, kommt dann sogar die zweite Tochter auf die Welt. Und Elna ist dann erstmal vor allem Vater. Also für die weibliche Seite ist nur ganz, ganz wenig Platz. Und sie zeigt diese Seite aber doch manchmal. Also das blitzt so manchmal so durch, so eher so auf so eine verspielte Art. Für Kostümpartys zum Beispiel verkleidet sie sich gern als Frau. Da gibt es auch Fotos. Und kurz nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Salea bindet sie sich das Baby dann mal im Tuch vor den Bauch und baut sich dazu Brüste, also so aus so wassergefüllten Kondomen. Und das sind so Momente, wo sie sich ausprobiert, aber eben auch ja, was ganz Wichtiges von sich offenbart.
Und dann hatte ich Salé am Tuch und dann hatte ich diese Kondome und so diese Brustimplantate drin, oder Explantate in dem Fall, und Salé so geschaukelt. Ne? Und das hatte Susanne dann gesehen. Ne?
Jetzt ist es auch so, dass ihr Umfeld das auch zum Teil mitbekommt. Also gerade die Situation, die Elna beschrieben hat, mit diesen Kondombrüsten und dem Kind vor den Bauch gebunden, das sieht ihre Frau Susanne. Also die kommt nach Hause und sieht Elna mit den Brüsten, also sozusagen als Mutter verkleidet, so nenne ich es jetzt mal. Aber Susanne denkt erst eigentlich mal an was ganz anderes.
Da habe ich so gesagt, na so ein Quatsch, du kannst die doch auch so als Vater beruhigen mit deiner tiefen Stimme und mit deiner Art. Warum musst du mich da jetzt kopieren? Das schafft die auch mit ihrem Vater, sich zu beruhigen. Aber da habe ich das eher als ein, ach, das ist mal ein spannender Versuch, das Baby zu beruhigen und ihm die Mutter, die gerade abwesend ist, zu ersetzen. Interpretiert aber noch nicht als eine tiefe Sehnsucht von Alexander.
Ja, da vielleicht ein kurzer Einwurf. Susanne sagt da Alexander, weil Elna ja eben nicht immer Elna hieß, zu dieser Zeit noch den männlichen Namen trägt. Und es kommt bei Transmenschen meist nicht so gut an, den alten Namen zu nennen, weil das viele an sehr, sehr schmerzhafte Zeiten erinnert. Und deshalb heißt Elna in dieser Geschichte eben durchgehend Elna, auch wenn wir über die Zeit sprechen, als sie eben noch anders hieß. Ja, und um das wieder aufzunehmen, was genau sie mit diesen weiblichen Klamotten eigentlich ausdrücken will, also welche Ebene das bei ihr hat und was für eine tiefe Sehnsucht das eigentlich ist, das ist Susanne, ihrer Frau, in den Momenten eben eigentlich noch überhaupt nicht klar. Und dann gibt es aber eine Situation, die ändert das. Susanne findet im Keller nämlich eine Feinstrumpfhose.
Die Strumpfhose, die war schon bewusst, ich sag jetzt mal, ausgelegt für mich als Spur. Also die vergisst man ja nicht versehentlich irgendwie im Keller zwischen den Einweggläsern oder so. Also das war schon der Weg, mit mir ein Gespräch zu beginnen. Und ich habe das schon auch angesprochen.
Herr Susanne sucht also das Gespräch mit Elna. Und Elna sagt ihr, dass sie sich eigentlich schon immer als Frau identifiziert.
Was mich schwer irritiert hat, dass aber auch dann noch die Wochen und Monate später ist, also dass ich nicht wusste, wen ich da geheiratet habe. Das war, glaube ich, der schlimmere Schreck, um es mal vorsichtig zu sagen. Also dieses Gefühl, auf eine gewisse Art und Weise hintergangen worden zu sein. Als Frau und Mutter habe ich mich schon sehr, das war verletzend und kränkend und so ein bisschen wie Katze im Sack eben, ne? Also nicht zu wissen, boah, jetzt habe ich mit diesem Menschen Kinder und der wusste das immer und hat mich nie eingeweiht. Und was heißt denn das jetzt für uns als Eltern, für diese Kinder? Ich weiß nicht, ob es Wut war, vielleicht auch, ja, Wut, Verletzung, auch Ohnmacht. Also das kann man ja auch nicht wegdiskutieren und ja, irgendwie so eine Mischung.
Der Vorwurf, der jetzt kommt von Susanne, ist ja, sie wusste es immer. Elna wusste es immer. Und da bin ich mir jetzt immer noch nicht so ganz sicher, wie stark sie es eigentlich wusste. Oder vielleicht hätte sie selber spüren können, okay, ich will Frau sein, ich will Vater sein.
Das weiß man ja nicht. Das ist ein langer Prozess.
Ja, das wäre jetzt genau auch die Frage. Das ist wahrscheinlich auch ein Prozess gewesen, oder?
Ja, und also für Elna war es schon, sie hatte schon dieses tiefe innere Bedürfnis. Das haben wir auch gehört. So seit sie wirklich klein ist, spürt sie das. Aber für sie ist das eben wirklich so ein Ausschlusskriterium. Also für sie ist überhaupt nicht dieser Weg, ich kann Vater sein und ich kann Transfrau sein. Also das schließt sich für sie in dem Moment aus. Und weil es ihr so wichtig ist, Vater zu sein, entscheidet sie sich halt für diese Vaterrolle und merkt dann halt, okay, dieses andere Bedürfnis, Frau zu sein, ist so, so stark, dass ich das auch ausleben möchte, bis zum gewissen Grad in dieser Zeit zumindest. Und da merkt sie dann, okay, krass, das führt eben auch in meinem Umfeld irgendwie zu Konflikten. Mhm. Und sie selber ist aber da, also das klang gerade schon an, also auch in diesem Prozess, so dieses, ich weiß eigentlich noch gar nicht, was ich damit mache. So. Und zu der Zeit sprechen sie auch viel so von Neigung, also noch gar nicht so dieses, ich bin das ganz sozusagen.
Ich meine, wir reden hier immer noch, glaube ich, was, 60er, 70er, 80er in der DDR. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, wie es da in der DDR aussah mit diesem Thema, aber ich glaube, also das war also die Option, ich bin Transfrau in Halle Saale, das lag nicht so richtig auf dem Tisch.
Ja, und also das war tatsächlich jetzt schon kurz nach Mauerfall, also Anfang der 90er. Aber auch da war es eben so, die beiden waren noch ganz mitten im Studium, hatten eben zwei kleine Kinder, mussten erstmal ihren Alltag klar kriegen. Mhm. Also da war das tatsächlich einfach erstmal auch andere Themen, die wichtig waren. Und eben trotzdem dieses eine Thema, was Elna ja beschäftigt hat und was dann auf dem Tisch lag. So.
Und wie gehen die beiden dann letztendlich mit der Situation um? Also ich meine, Susanne schildert die Entrüstung, kann man fast schon sagen. Was war dann?
Ja, also für Susanne ist es, wir haben es gehört, verletzend. Und die beiden sind dann fast 5 Jahre zusammen und hatten ja auch gerade erst geheiratet. Und als Susanne dann jetzt erfährt, dass ihr Ehemann sich als Frau fühlt, nimmt sie das wirklich so als so eine Art Betrug wahr. Und sie hat das, wir haben es auch gehört, so Katze im Sack genannt. Also wirklich erstmal so eine Sprachlosigkeit, die da entsteht. Aber aus Elnas Perspektive ist das ja ganz anders. Also Elna hat natürlich Angst, sich da zu offenbaren, aber sie zeigt eben nur das, was sie innerlich auch spürt. Also offenbart sie sich eben ihrer Frau, ja, in der Hoffnung, auf Verständnis zu stoßen. Und sie stößt auch erst auf Verständnis. Also sie hat mir erzählt, dass ihre Frau in der Zeit sie dann auch manchmal Alexandra genannt hat, sozusagen. Also so spielerisch, aber irgendwie doch so eine Art Akzeptanz da. Und Elna ist ja auch eben nicht mit der Absicht in diese Beziehung gegangen, Susanne zu hintergehen oder ihre weibliche Identität zu verschleiern oder so. Die ist ja eben auch für sie eben diese Entdeckung, die sie Schritt für Schritt macht. Und die beiden machen dann erstmal weiter. Und sie haben ja eben, ich habe es gesagt, zwei kleine Kinder stecken noch im Studium. Aber es bleibt dann tatsächlich nicht so lange offen, wie es weitergeht, weil Susanne lernt einen Mann kennen und verliebt sich neu. Und im Jahr 2001, also ungefähr 2 Jahre, nachdem Elna Susanne gesagt hat, dass sie sich als Frau identifiziert, trennen sich Elna und Susanne und lassen sich dann auch scheiden.
Wie ging es denn da weiter für Elna, nachdem ihre Frau sie dann letztendlich verlässt?
Ja, Elna und Susanne leben jetzt getrennt und für Elna ist das eine ziemlich verwirrende Zeit. Also sie muss eben ja einerseits sich nicht mehr vor ihrer Frau verstecken und diese Rolle des Ehemanns ausfüllen, aber andererseits ist sie ja immer noch Papa. Sie hat ja 2 Töchter, die sind jetzt 4 und 7 und die leben das Wechselmodell. Also die Töchter sind immer eine Woche bei ihr und eine Woche bei ihrer ehemaligen Frau. Und Elna ist eben immer noch trotzdem zwischen dieser Vaterrolle und dem Verlangen, Frau zu sein, hin und her gerissen. Und für sie ist das so ein Zwiespalt, der mit einer ziemlich großen Angst verbunden ist.
Kinder zu verlieren. Ja, also, dass das irgendwie irgendeine Institution sagt oder ja, dass ich nicht geeignet bin, die Kinder zu erziehen. Das war die Angst noch gewesen. Und das war ja noch 2001, 2003 rum noch pathologisch, ne?
Ja, was Elna damit pathologisch meint, das ist, dass Transsein eine sehr lange Zeit und offiziell sogar heute noch als psychische Störung eingeordnet wird und eben nicht als eine Variante des, ich sag's mal in Anführungszeichen, normalen Spektrums von geschlechtlicher Identität. Es ist nämlich so, dass erst 2022 eine Änderung in Kraft tritt, die Transidentität dann nicht mehr als psychische Störung klassifiziert. Ja, und die Auswirkungen des
Ganzen. Das heißt, es ist aktuell eigentlich auch noch so.
Genau.
Formal.
Genau, also formal ist es noch so. Es gibt eine Änderung von der Weltgesundheitsorganisation. Die gibt immer so bestimmte Klassifizierungen von Krankheiten raus tatsächlich. Mhm. Und da ist es so, da gilt im Moment noch die Klassifizierung, die das noch als psychische Störung definiert. Und zum 1. Januar 2022 tritt eine Änderung in Kraft. Die wird auch in Kraft treten. Da wird das eben nicht mehr als Störung klassifiziert, sondern als, ich zitiere mal, Probleme im Bereich sexueller Gesundheit.
Okay. Moderat. Aber dann kann man ja sagen, ist Elnas Befürchtung gar nicht so unberechtigt, ne?
Ja, also es ist so, dass sie einfach auch zu dieser Zeit keine Vorbilder hat. Sie weiß einfach gar nicht, wie wird denn so ein Amt auf so eine Info reagieren. Und deswegen hat sie so Angst. Also sie hat mir auch erzählt, dass es eigentlich wahrscheinlich gar nicht so eine rationale Angst ist. Also wahrscheinlich wäre das nicht passiert, dass irgendein Amt ihr die Kinder abgesprochen hätte. Aber sie hatte eben, wie gesagt, keine Vorbilder, kein Beispiel, wie das ablaufen kann. Und deswegen eben, ja, dieses Gefühl, dass ihr eigenes Leben wie so ein riesiges Versteckspiel eigentlich abläuft.
Mhm. War immer diese Angst, ich bin nicht in Ordnung und deswegen muss ich das verstecken. Ich muss also das normal, in Anführungszeichen, leben, um das leben zu dürfen, dass ich als Vater sein kann und meine Kinder bei mir bleiben kann.
Ja, und die Zeit nach der Trennung ist aber eben auch für Elnas weibliche Seite eine wichtige Phase. Sie ist nämlich in eine eigene Wohnung gezogen und hat eben da den Raum, zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich dieses Frausein auszuleben. Und das macht sie erstmal ganz langsam und behutsam, also hinter geschlossenen Gardinen. Also da passt dann wieder dieses Stichwort Versteckspiel ganz gut. Aber sie trifft zum Beispiel erst 2004, also 3 Jahre nach der Trennung, das allererste Mal andere Transfrauen, als sie mal in Frauenkleidern nach Berlin fährt.
Und habe zuerst mal mit anderen Transfrauen geredet und wusste genau, das ist es. Ne? Und dann bin ich, weiß nicht, irgendwo in Bitterfeld irgendwo vorher ausgestiegen und habe mich dann wieder umgezogen. Und das war so eine Riesentraurigkeit. Also diese Sachen wieder auszuziehen und wieder in dieses alte Leben zu schlüpfen.
Und Elnas Wechsel zwischen diesen verschiedenen Rollen, das geht dann so 8 Jahre lang ungefähr so weiter. Und dabei dreht Elna eben ihr Leben Stück für Stück in diese Richtung, auch öffentlich als Frau zu leben. Und das heißt, sie beschäftigt sich ganz, ganz viel mit den medizinischen und bürokratischen Aspekten dieser Geschlechtsangleichung, die dann eben am Ende stehen kann. Und sie beantragt sogar schließlich ihre Personenstandsänderung. Das erlaubt ihr dann auch, ihren männlichen Vornamen abzulegen. Also sie möchte dann offiziell auch Elna heißen können. Und trotzdem bleibt es ein riesiges Versteckspiel, weil sie eben noch nicht will, dass ihre Töchter von Elna erfahren. Und dann passiert was, was ihr Leben ziemlich auf den Kopf stellt. Sie trifft nämlich ihre große Liebe, Friederike. Und das bedeutet, dass Elna eben zurückgeht in eine Rolle, die sie schon kennt. Also sie geht zurück in ein Leben als Ehemann.
Und da war Friederike für mich so eine Befreiung. Und da habe ich auch gedacht, dass ich diese Anteile, die ich das durch das Ausleben kennengelernt habe, dass ich sie hinter mir lassen kann. Da wählst du erstmal immer die Normalvariante in deinem Leben, weil du sagst, okay, du hast keine Lust auf diesen Stress. Und wenn es noch an eine große Liebe gekoppelt ist, dann ist es erstmal eine Entscheidung, die leicht fällt, zu sagen, okay, ich packe die Sachen weg. Ich höre damit auf.
Moment mal.
Wer jetzt, ist Friederike, genau?
Ja, also Friederike, okay, die Liebe, das habe ich begriffen.
Oder aber, was ist Friederike?
Aber die heiraten dann gleich wieder oder wie ist?
Genau, also die sind so verliebt ineinander, dass klar ist, okay, wir wollen das Leben miteinander verbringen.
Und was heiraten. Weiß Friederike von, also ich meine, die Frage ist ja, kommt es wieder zu diesem Identitätskonflikt? Ne? Was erwartet jetzt Friederike da, einen Ehemann zu haben, der auch nur Mann sein möchte? Oder weiß sie eigentlich?
Darf ich nur mal ganz kurz für die ganz doofen Hörer, oder vielleicht bin ich ja noch döver als jeder Hörer, aber was ist jetzt Friederike? Ist Friederike auch eine Transsexuelle? Ist es auch, oder ist es einfach nur durch und durch 100% Frau? Das so nochmal so kurz als Info.
Friederike ist Geigenbauerin in Halle, okay. Weiblich geboren.
Okay.
Genau.
Ja.
Es gibt einen Unterschied eben zu der Ehe vorher. Friederike weiß ab Tag 2, dass Elna trans ist. Also Elna eröffnet ihr das, sagt ihr das eben direkt zu Beginn der Beziehung. Ja, es ist eben so, wie ich schon gesagt habe, also die sind so verliebt, dass auch für Elna einfach klar ist, okay, ich möchte dieses Leben mit Friederike, ich möchte eigentlich auch nochmal Kinder, ich möchte nochmal eine Familie gründen und dieses Leben als Transfrau tritt dann eben in den Hintergrund, ist jetzt doch nicht so wichtig.
Achso, das ist dann, das wird dann nicht vereinbart, das geht dann nicht drin auf in diesem neuen Lebensabschnitt, sondern das... Jetzt übernimmt wieder die andere Seite, könnte man fast schon sagen.
Genau, Elna packt alle ihre Frauensachen weg. Also die hatte einen Schrank mit Frauenkleidern, das hat sie alles weggeschmissen. Aber das geht trotz der großen Liebe zwischen den beiden eben nur eine Zeit lang gut. Also noch während dieser Ehe beginnt Elna eine Hormontherapie. Und Friederike wusste eben von Anfang an, dass Elna trans ist. Aber als Elna dann durch die Hormontherapie Brüste bekommt zum Beispiel, merkt Friederike, dass sie ihren Mann eben nicht mehr berühren kann. Also dass sie wirklich eigentlich mit diesem Mann verheiratet ist. Und das ist für beide Seiten natürlich unglaublich schwierig, unglaublich verletzend. Und die beiden versuchen es dann noch eine Weile. Also sie trennen sich jetzt nicht direkt, aber sie trennen sich dann doch. Und beiden fällt es unglaublich schwer. Also haben beide super großen Liebeskummer.
Da rettet mich nur das Gefühl, dass ich mit der Hormontherapie mich absolut, es war wie eine innere Freude, als ich begonnen habe. Die war plötzlich da. Ne? Also, und das hat mich gerettet. Ne? Dass ich mich total mit mir wohlgefühlt habe. Also, und das hat alles gut werden lassen. Ne? Also jegliche Anfechtung auch. Also auch die Trennung habe ich da überstanden. Das ist mir dann in der Trauer um die Beziehung dann auch dann dadurch auch in dem Alleinsein gut ging.
Jetzt verschwimmen für mich so ein bisschen die Ebenen, weil ich das Gefühl hatte, die Hormontherapie ist ein Grund dafür, warum die Ehe dann wieder eigentlich auch auseinandergeht. Aber für Elna ist es im Prinzip auch ein Strohhalm, an dem sie sich dann weiterzieht. Also das passiert eigentlich immer alles so gleichzeitig. Auch dieser Wechsel, ist das was, was Transpersonen vielleicht häufiger passiert, dass sie so in diese Konfliktwechselspiele geraten, dass das nicht immer so, dass es nicht irgendwann einen Knackpunkt gibt und danach ist irgendwie die Richtung oder die andere?
Ja, das ist relativ typisch. Also als Elna ihren Namen ändern möchte, muss sie 2 Gutachten einholen. Also da muss sie zu Psychologen gehen, die ihr bestätigen, ja, sie sind trans. Und da hat der eine ihr auch erzählt, dass das ganz typisch für Transbiografien ist. Dass wenn zum Beispiel man sagt, okay, ich möchte jetzt diesen Weg gehen, ich möchte Richtung Frau gehen sozusagen, dass wenn dann nochmal ein neuer Partnerin, Partner ins Leben tritt, dass das dann ganz oft so ist, dass eben diese Normvariante tatsächlich eben gelebt wird. Also unter anderem eben, weil es weniger anstrengend scheint erstmal und eben auch erstmal gesellschaftlich akzeptierter so. Und genau.
Dann sprechen wir mal über Normen. Du hast ja gesagt, die sexuelle Orientierung spielt keine Rolle, ne? Eigentlich. Aber der Reflex, glaube ich, auch bei Leuten, die jetzt zuhören, würde zu sagen, so, warum verliebt sich Elna, wenn sie eine Transfrau ist, denn nicht in Männer? Also ist das, kann man nicht regelhaft irgendwie aufdröseln oder es ist einfach nicht so bei ihr?
Nee, genau, da gibt es eigentlich keine Verbindung. Also Elna hat als Mann sich in Frauen verliebt und es ist aber interessant, Elna ist tatsächlich bi, also sie hat auch Erfahrungen mit Männern gemacht, aber das liegt dann eben nicht an dem Transsein, sondern eben an ihrer Bisexualität. Ja, und Elna macht da eben wirklich eine ziemliche Odyssee durch, also trotz dieser riesigen Trauer über noch eine Ehe, die zu Ende geht und diese große Liebe für Friederike, die sie auch immer noch weiter empfindet, hat sie jetzt endlich das Gefühl, unter anderem eben auch mit dieser Hormontherapie da anzukommen, wo sie schon so lange sein wollte. Und sie möchte jetzt auch endlich das wagen, wovor sie ziemlich lange große Angst hatte. Sie möchte öffentlich als Frau leben, als Elna, und sie möchte ihren Töchtern davon erzählen. Und die beiden sind inzwischen 17 und 20 Jahre alt und Elna denkt sehr lang drüber nach, wie sie das sagen kann, dass sie Transfrau ist. Und sie entscheidet sich am Ende dafür, den beiden einen Brief zu schreiben und den dann den Töchtern persönlich zu übergeben.
Und das war ja immer meine Riesenangst gewesen, dass ich meine Kinder verliere, wenn ich mich oute. Da habe ich wirklich 4 Wochen an dem Brief gesessen. Ne? Und dann, als ich dann war, dort in Erfurt und in dem Wohnzimmer und den Brief meinen Töchtern gab, da dachte ich, das ist so eine Zäsur auch. Ne?
Ganz kurz, also bis dahin war nichts zu den Töchtern durchgedrungen. Die sind 17 und 21 und hatten vielleicht eine Ahnung jetzt, aber nichts wirklich gewusst.
Nee, also Ahnungen waren da, das kam dann raus, aber es ist nicht so, dass Elna das eben offen kommuniziert hätte. So. Und die Tochter hat auch erzählt, dass es tatsächlich so war, da wurde gesagt, hier an dem und dem Tag will euer Vater euch was sagen, wir versammeln uns und dass beide Töchter da tatsächlich ziemlich ahnungslos waren und überhaupt nicht wussten, worum würde das jetzt gehen. So. Und das war 2015, also Elna ist inzwischen 49 und in diesem Wohnzimmer, wo alle zusammenkommen, da sitzt dann tatsächlich die ganze Familie, also Elna, die beiden Töchter, die Mutter Susanne und auch der neue Mann von Susanne. Und Elna übergibt den Brief und die Töchter gehen hoch in ihre Zimmer, um den zu lesen. Und Elna ist jetzt eben endlich dieses Geheimnis los. Aber der Abend, der ist nicht leicht. Also es gibt sehr viele Tränen, Diskussionen und auch große Vorwürfe.
Also da habe ich gemerkt, okay, ich kann nicht in Erfurt bleiben, ich muss gehen. Der letzte Zug fuhr um 11 oder 11:30 und ich bin zum Bahnhof, Zug nach Halle gefahren, habe bloß geheult. Ich dachte, jetzt habe ich meine Töchter erstmal ein Stück verloren.
Und die Frage ist natürlich, wie haben die reagiert?
Genau, also Elna hat es endlich geschafft, sich zu überwinden und den Töchtern zu erklären, dass sie den Körper eines Mannes hat, aber sich eben als Frau fühlt und das wirklich leben muss. Und das war für alle Seiten sehr schwer. Salea, die jüngere von beiden, die ist da 17 und sie muss sich erstmal klar drüber werden, wie sie das alles findet.
Verunsichert, glaube ich, einfach. Oder ungewiss wirklich, ob sich wirklich jetzt viel verändern wird und was und wie ich damit klarkomme. Also ja, und dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, man brauchte da erstmal Zeit.
Salea sagt es ja schon, danach ist dann erstmal Funkstille, sie braucht Zeit. Und auch zwischen ihrer älteren Schwester und ihrem Vater ist erstmal Funkstille. Also beide Töchter brauchen Zeit für sich und für Elna ist das natürlich unglaublich schwer.
Aber ganz kurz, nur um es ungefähr zu verstehen. Also es gab diese Szene, wo die den Brief bekommen haben. Irgendwann merkt Elna, hält es nicht aus, muss nach Hause, fährt nach Hause. Hört die dann gar nichts mehr von ihren Töchtern oder kriegt die so ein zwischendurch, du Papa oder Mama, wir brauchen einen Moment?
Nee, also sie hat mit Susanne Kontakt, also mit der Mutter der Töchter und die erzählt ihr eben so ein bisschen, aber von ihren Töchtern hat sie tatsächlich erstmal nichts gehört. Und nach fast einem halben Jahr meldet sich dann Elnas Tochter Salea wieder bei ihr und wie es zwischen den beiden weitergeht, das haben sie mir dann zusammen erzählt.
Irgendwann kam WhatsApp und von dir und du schriebst dann Papa, du, wir haben es lange nicht gesehen so ungefähr, dann können wir uns mal treffen. Und das war Wahnsinn. Ne? Also wir waren es ja auch sehr nah, ne? und und irgendwann ist eine andere Nähe entstanden. Ne? Aber
für mich war es halt immer Papa. Ja, ich habe lange in der Schule ab der 6. Klasse Russisch gelernt und da haben die, also in den meisten Fällen, haben die weiblichen Substantive die Endung A. Und da fand ich das immer ganz passend, auch zu sagen, dass Papa eine weibliche Endung hat.
Das ist genial, fand ich das ja.
Passt das? Ja. Für mich ist das so ein ganz schöner, wie sagt man, Metapher oder ein schönes Bild. Also das, ich denke, dass das für dich auch noch in Ordnung ist, wenn ich weiter.
Natürlich, ich bin Papa und bleib Papa und werde immer Papa sein. Und
ja.
Ja, Saleha hat da eben so eine ganz eigene Art, oder so einen ganz eigenen Blick auch auf ihren Papa entwickelt. Und auch Elna und ihre ehemalige Frau Susanne, die haben heute einen ziemlich guten Kontakt. Was aber trotzdem nicht heißt, dass alles immer super, super easy ist.
Also ich glaube, ich bin die es einerseits am einfachsten hat, damit umzugehen und gleichzeitig am schwersten, weil ich werde natürlich immer sagen, es ist der Vater meiner Kinder und mit diesem Mann habe ich Kinder gezeugt. Also für mich ist es so leicht wie auch so schwer zu akzeptieren, dass Elna eine Frau ist. Ich kann das im Kopf akzeptieren und ich kann das in meiner Sprache und in meiner Wahrnehmung, aber nichtsdestotrotz hätten wir keine Kinder, wenn Elna nicht mein Mann gewesen wäre. Also das ist so beides.
Ist irgendwie ein komisches Gefühl, weil man spürt so ein sprachliches Ringen oder so, wie, glaube ich, es vielen geht, dann so ein Greifen nach geistigen Kategorien oder gesellschaftlicher Zuordnung oder so. Die Frage ist ja, was heißt denn das jetzt eigentlich? Also sagen wir mal, es ist jetzt gesetzt von allen akzeptiert, sie ist eine Frau, ne? Fertig. Leitet sich daraus noch irgendwas anderes ab? In deren Kombination, ne? In der als Familienkonstellation meine ich jetzt.
Na, eigentlich nicht. Also für die Familie ist Elna der Vater, der Frau ist.
Ja.
Oder Vater, die Frau ist, wenn man so möchte. Ja. Und da müssen natürlich alle auch erstmal, das hat man ja eben auch bei Susanne gerade gehört, einfach erstmal so ausloten, was heißt denn das jetzt? Also die treffen sich regelmäßig, haben guten Kontakt, haben wir ja gehört. Und es ist aber trotzdem nicht so, dass jetzt alles so ist wie in anderen Familien, sage ich mal, die dieser Norm in Anführungszeichen entsprechen. Also ich mag dieses Wort nicht, aber so deswegen diese Anführungszeichen. Es ist zum Beispiel so, dass Saleha vor 2 Jahren Abi gemacht hat und da war es so, dass Elna nicht mit zum Abiball gegangen ist, sondern eben Susanne mit dem neuen Mann. Eben unter anderem, weil Elna da eben auch noch nicht so lange öffentlich als Frau gelebt hat und eben nicht so gern wollte, dass da komische Blicke kommen. So, nicht nur wegen ihr, sondern eben auch wegen ihrer Tochter. Also solche Dinge werden dann schon immer noch verhandelt. Aber dadurch, dass sie jetzt auch alle in unterschiedlichen Städten leben und sich dann immer eben gegenseitig besuchen, ist es jetzt auch nicht so, dass sie im Alltag dauernd dieser Situation ausgesetzt sind. So.
Wäre das denn eigentlich ein Wunsch von Elna zum Beispiel, dass sie das einfach, dass sie dann zum Beispiel zu solchen Terminen gehen könnte?
Ich glaube, kann ich gar nicht so gut beantworten. Also ich glaube, es ist schon so, dass sie sich natürlich wünscht, akzeptiert zu sein, so wie sie ist. Aber so lebt sie das auch in Halle. Also sie geht in Restaurants, sie fährt da viel Fahrrad, sie hat da eine Gruppe, wo sie sich mit anderen Transmenschen trifft und lebt das öffentlich. Also das geht. Und mit ihren Töchtern, ich glaube, da ist es schon immer noch so, dass einfach irgendwie erstmal geguckt wird, was ist für alle in Ordnung, was geht. So und so passt das dann auch.
Ja, also es ist mehr so eine Rücksicht darauf, dass ihre Töchter möglicherweise Probleme kriegen würden, weil es Menschen in der Gesellschaft gibt, die nicht so weit oder so tolerant sind, zu akzeptieren, da gibt es jemanden, der möchte so leben.
Genau. Und als Familie ist es aber einfach völlig klar, dass es so ist und dass das richtig so ist.
Okay.
Also, ja. Ja, und Susanne hat ja, haben wir gerade gehört, die hat gesagt, für sie ist es eben dieses Beides. Und das ist aber auch das, was Elna immer wieder betont. Also das Schöne ist, dass sie diese vielen Rollen hat oder hatte. Also das, was ihr lange so schwer gefallen ist, also diese mehreren Rollen, so ehemaliger Ehemann, Papa, jetzt Elna. Und das kann sie aber jetzt öffentlich doch für alle sein. Und sie hat jetzt eben endlich das Gefühl, in diesen verschiedenen Rollen tatsächlich angekommen zu sein.
Das war vor 4 Jahren. Und wie geht's Elna heute?
Ja, für Elna stand vergangenen Herbst noch die allerletzte große Hürde an, ihre geschlechtsangleichende Operation. Und am 7. November vor einem Jahr war es soweit und ich habe sie begleitet und durfte sogar mit in den OP-Saal, bis sie eingeschlafen war. Und es ist zum Glück alles gut gegangen. Und 2 Monate nach der OP, Anfang 2020, habe ich sie dann nochmal getroffen. Sie war noch ziemlich breitbeinig unterwegs, also so eine OP kann man sich ja vorstellen, hinterlässt viele Narben und Schnitte. Ja, und sie durfte erst wieder wirklich seit kurzem wieder richtig sitzen und aufstehen. Und wir sind dann zusammen auf den Ochsenberg in Halle geklettert. Und von dort aus hat man eine ziemlich gute Sicht über die Stadt.
Ende der 80er so heimlich mit Frauensachen war ich hier oben gewesen. Und also wo ich manchmal denke, wo ist der freie Wille? Also es ist einfach gekommen, wie ich es zwar wollte, aber wie es einfach angelegt war in mir. Also ich habe mich da ewig versucht, in doch eine Rolle, die ich dann wohl auch ausgeführt habe, vor allen Dingen als Vater reinbegeben, aber und ausgeführt, aber letztendlich das, wie ich eigentlich leben wollte, habe ich nie in Angriff so genommen. Und jetzt ist es da.
Das ist doch vielleicht das Happy End, das sich Maxwell Smart neben mir gewünscht hat.
Oh mein Gott.
Das ist auf jeden Fall nach so einer langen, schwierigen Zeit mindestens eine sehr friedliche Momentaufnahme gewesen, die du da, oder einen sehr friedlichen Moment, den du da begleitet hast. Seid ihr noch in Kontakt eigentlich?
Ja, wir sind noch in Kontakt. Also wir treffen uns auch so alle paar Monate mal auf den Halle. Und gut, jetzt Corona-mäßig ist ein bisschen schwierig, aber ja, wir sind noch in gutem Kontakt.
Und hast du für dich was Bestimmtes aus dieser Begegnung, aus dieser langen Begleitung auch mitgenommen?
Ja, also einerseits so dieses wirklich hautnah mitkriegen, was ist das für ein, ja, Kampf klingt so martialisch, aber wirklich eigentlich so ein innerer Kampf einer Person, die eigentlich schon immer weiß, ich bin eigentlich diese und ich bin diese Frau. Und das aber so lang irgendwie verstecken zu müssen oder zu denken, das verstecken zu müssen, das hat mich schon ziemlich berührt. Und gleichzeitig fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie die Familie wirklich damit umgegangen ist. Also gerade Susanne als ehemalige Frau, sie ist ja eben nicht mehr die Ehefrau, und auch die beiden Töchter, wie reflektiert und ja, irgendwie menschlich sie da damit umgegangen sind. Also die hatten natürlich alle erstmal so dieses vor den Kopf gestoßen sein und denken, wow, was heißt denn das jetzt? Mhm. Aber doch dieser Wille auch, das zu akzeptieren und dann wieder aufeinander zuzugehen, so, das hat mich sehr beeindruckt.
Vielen Dank, Jana. Vielen Dank. Die Journalistin gerne. Jana Münkel war das hier bei Plus Eins. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Sehr gern.
Bis bald.
Man hat ja, Max, bei dieser Geschichte gerade von Elna sich schon auch gefragt, was wäre eigentlich in der eigenen Familie los, wenn ein Familienmitglied eine andere geschlechtliche Identität annehmen wollen würde. Ich glaube, man kann das sich nicht so richtig in letzter Konsequenz wirklich vorstellen. Aber jetzt mal, was würdest du sagen? Wie hättest du darauf reagiert, wenn dein Vater das davor gehabt hätte?
Es kommt, glaube ich, auch darauf an, zu welchem Zeitpunkt, wie alt ich da war. Ich glaube, wenn man jung ist, also was ich als Kind, 5, 6, 7 Jahre alt, kann man ja da, ist mir noch nicht noch so zugemüllt mit diesen ganzen äußerlichen gesellschaftlichen Regeln, kann man damit relativ, ach so, okay, gut, dann ist das jetzt so. Mit 20 als Teenager, so, wenn man selber so sehr sensibel ist und so voll gedröhnt ist mit so vielen anderen Problemen und Sachen, Auseinandersetzungen, dann ist das, kann es schon mal zu viel werden oder kann man das vielleicht schwieriger einordnen, weil man gerade so viel kennengelernt hat, wie was zu sein scheint und was dann halt eben nicht diesem Bild entspricht, ist es, glaube ich, schwieriger.
Du hast dich in der jüngeren Vergangenheit viel mit deinem Vater beschäftigt, weil er jetzt in den letzten Jahren Krebserkrankungen hatte, Erkrankungen mehrere. Tatsächlich im letzten Jahr ist er daran gestorben. Es ist vielleicht schwierig, so kurz zusammenzufassen und so öffentlich vielleicht auch, aber nur um ein besseres Verständnis davon zu kriegen, was war dein Vater für ein Mensch?
Ja, mein Vater war Architekturprofessor, da wirklich 30, 40 Jahre lang an der Uni gewesen, UdK, Kunsthochschule Weißensee in Kiel, Prof gewesen. Also auf der einen Seite ist ganz akademische Architektur immer sein Ding gewesen. Sein Vater selber war auch Architekt, also ich komme aus einer Architektenfamilie. Ich habe selber mit 14 gesagt, hey Leute, ich werde kein Architekt.
Ich nicht.
Ich muss das aufbrechen, das mache ich lieber nicht. Aber er war halt auch ein Rock'n'Roller, also so ein akademischer Rock'n'Roller, kann man eigentlich sagen. Also klingt jetzt krass runtergerechnet, aber ist es eigentlich, ja.
Musiker war er, hat auch
Musik gemacht. Also ist ziemlich in seiner Kindheit immer viel Jazz und Klarinette gespielt und Bassklarinette später und ist auch eigentlich wirklich ein Free-Jazzer, also so den halt hast du irgendwo hingestellt, der hat gespielt, der wusste ja mehr, nachher gar nicht mehr, was er da gemacht hat, aber das ist ja auch so Part, der hat sehr intuitiv, vielleicht auch gerade, weil dieses kopflastige Universität und so und dann dagegen halt frei spielen und das hat er immer kombiniert.
Und als diese Krebserkrankung kam, da war er schon um die 70, war das für dich irgendwas, was für dich persönlich dann in dem Moment überraschend kam oder hast du einfach dir auch gedacht, okay, in dem Alter kann das sein?
Es ist schon ein langwieriger Prozess gewesen. Also er hat ja mehrere Krebserkrankungen gehabt. Eigentlich hat es in den letzten 10, fast 10 Jahren eigentlich ständig immer, ne? Also, und zum Schluss halt der Krebs dann halt im Kopf, also Tumor. Und das ist halt ein langwidriger Verschleiß. Also die Ärzte, die ihn behandelt haben, haben auch ein halbes Jahr vorher gesagt, ein halbes Jahr hat er noch zu leben. Und dem war dann halt auch genauso. Also es war dann schon so ein, das Ende war schon vorgegeben. Es war jetzt kein Schock mehr dann. Natürlich ein langwidriger Prozess.
Und war das auch ein langer Weg dadurch, den du mit ihm so einen Abschied quasi gegangen bist gemeinsam? Kann man das so sagen? Oder wie würdest du es formulieren?
Ja, auf jeden Fall. Es war schon ein längerer Abschied. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so ein, okay, jetzt haben wir noch 3 Wochen, jetzt haben wir noch 2 Wochen. Man lebt ja trotzdem dann in dem Moment, versucht es so alltäglich und klar und zu nehmen, wie es halt nur irgendwie geht. Aber man verabschiedet sich schon länger. Also ich habe schon gemerkt, zu Zeitpunkten, wo er am Ende noch gelebt hat, wo er wirklich einfach nur noch Schläuche in ihm drin waren und so Bilder, die man einfach nicht mehr im Kopf haben möchte, da hatte ich mich von ihm schon verabschiedet. Weil ich einfach in meinem Kopf ein anderes Bild habe von meinem Vater, von einem lebendigen Menschen, von einem verrückten Menschen, von einem tollen Vater, von einem geilen Freund und halt nicht von jemandem, der irgendwie nur noch vor sich hin sieht und Schläuche im Mund hat. So, also das war zwar Realität.
Wie hält man das denn in dem Moment aus? Ich habe das noch nicht erlebt, aber das steht ja vielen von uns bevor, dass man so einen Angehörigen sozusagen auf diesem Weg begleitet und das dann in diese Richtung sich irgendwann entwickelt. Wie kommt man da so durch?
Also das klingt jetzt sehr perfekt, also vielleicht komisch für einige, aber meine Mutter ist ja auch noch da und ich glaube, da ist man einfach doch relativ klar und irgendwie auch breite Brust einfach da sein für sie, weil meine Mutter hat da vor allen Dingen sehr krass drunter gelitten und hat das sehr, sehr, war sehr, sehr schwer für sie und je schwerer es für sie wurde, desto klarer war es eigentlich für mich, weil ich halt einfach für sie da sein wollte, so, ne, und ich glaube, dass so die meine Trauer kommt dann immer wieder mal durch, aber eigentlich doch sehr nüchtern, muss ich sagen. Aber man muss ja für jemand anders auch da sein. Also ist man dann halt irgendwie da, man funktioniert. Ich glaube, das ist das, was ich gerade sagen wollte. Ich glaube, man versucht einfach zu funktionieren.
Mhm. Ja. Und als es dann wirklich so sich dem Ende näherte, habt ihr Dinge noch gemacht? Gab es noch Sachen, die ihr euch sagen wolltet oder die ihr machen wolltet oder die ihr so ganz bewusst nochmal angegangen seid?
Ja, wir haben alte Studenten von ihm besucht, die halt, die ihm halt so viel Dank gegeben haben. Und das war echt schön. Also er hat noch einen Baum eingepflanzt in der UdK. Den hat er auch nochmal umarmt, da war er schon im Rollstuhl. Da habe ich gesagt, komm, jetzt UdK. Reiß dich mal zusammen mal raus aus dem Rollstuhl, schaffst das. Und dann hat er den auch nochmal umarmt. So. Das war schon schöne Momente, die kann mir keiner mehr nehmen.
Ja, wow. Wenn du jetzt an deinen Vater denkst, was hast du denn für eine Erinnerung?
Ja, da sehe ich ihn eher in Charlottenburg in der Schlüterstraße unter der S-Bahn-Brücke Bassklarinette spielen. Da war so ein altes Baugerüst und dann ist er darauf geklettert, so 80er, 90er Jahre und hat dann mit seinen Freunden dann da spontan Party gemacht und hat da gespielt mit der Bassklarinette. Ist so abgegangen und das war halt einfach, das ist einfach mein Vater. Also das hat er einfach gemacht. Das fand ich geil.
Klingt ehrlich gesagt fast ein bisschen wie du, aber mit anderen Instrumenten.
Ja, also ich glaube schon, dass ich glaube auch so, man hat so ein bisschen so einen Auftrag. Ich glaube auch, dass immer so, dass ich mache so ein bisschen auch Dinge, die er dann halt eben nicht gemacht hat, weil er sich halt für was anderes entschieden hat. Ne? Also ich glaube schon so. Ich glaube, dass ja auch schon, dass auch noch mehr werden wird, dass ich ab und zu mal mit ihm rede. So. Das ist so. Jetzt war ja auch gerade neulich, vor kurzer Zeit, erst Toten Sonntag, da habe ich ihn auch im Grab besucht. Darf man schon mit ihm reden, mit ihm. Ne? Und meine Tochter hat dann da das Laub weggefegt, so, weil das ja auch wieder runtergefallen ist. Und finde ich schon cool, weil meine Tochter ja auch meinen Vater noch kennengelernt hat. Das ist immer so, ich wünsche mir ja noch ein bisschen mehr. Aber die hat auch so, die spürt es sofort, wenn ich so vielleicht meine Stimme auch ändere oder halt dann so über meinen Vater rede. Dann weiß sie, die glaubt, die spürt, die weiß, wie ich mich dann fühle. Das ist ganz süß. Die war auch bei der Beerdigung, hat die mich an die Hand genommen. Das ist unglaublich. Die ist 5 Jahre alt gewesen und nimmt die mich bei der Hand und oh, muss traurig sein. Hat mich echt so getröstet. Also das verbindet auch. Ne? Also ich glaube, dass sie auch mein Vater dann einfach in ihr weiterlebt, in mir weiterlebt und in allen anderen verrückten Menschen, die sich von ihnen inspiriert haben lassen.
Danke, Max, dass du uns das erzählt hast.
Bitte.
Womit wir hier für diese Plus 1 ans Ende kommen, Max. Stellt sich noch eine Frage, es ist bald Weihnachten. Was schreibst du auf deinen Wunschzettel für 2021?
Dass man Kultur machen kann, dass man spielen kann, dass es diese Einschränkungen nicht mehr gibt. Das ist mein größter Wunsch, dass wir uns frei bewegen können und muss man ja eigentlich klar sagen. Also alles andere macht ja keinen Sinn.
Darauf freust du dich im nächsten Jahr?
Ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall im nächsten Jahr. Ich freue mich jeden Tag, glaube ich, dass wir so Carpe Diem noch am Leben sind und es uns gut geht und dass das Grundwasser nicht vergiftet ist.
Dankeschön, Max. Der Produzent, Musiker, DJ, MC, muss man sagen, Max Ernst, alias Maxwell Smart, Teil von Smith & Smart. Also es ist kompliziert, aber Sie haben es, glaube ich, hier bei Plus1 jetzt mittlerweile begriffen. Vielen lieben Dank, Max, dass du heute hier warst.
Ja, danke fürs Hiersein.
Das war die Plus1 für heute. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie möchten, plus1@deutschlandradio.de. Zum Beispiel, wenn Sie eine Geschichte haben, die hier erzählt werden soll. Und natürlich interessieren wir uns auch immer hier für Ihre Meinung. Wenn Sie wollen und Ihnen diese Plus1 gefallen hat, dann bewerten Sie uns auch gerne. In der nächsten Woche erwartet Sie an dieser Stelle die liebe Caro Corneli. Mein Name ist Utz Trigger. Passen Sie gut auf sich und andere auf. Ich sage ciao.